بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Willkommen zu einer weiteren Folge des Chino Talks nach ein paar Wochen Pause. Alhamdulillah. Ich habe die Ehre bekommen und wurde von Allah, dem Erhabenen, eingeladen in die zwei heiligsten Städte der Muslime. In die zwei heiligsten Städte der Erde, nach Medina und nach Mekka. Alhamdulillah. Das war die mit Abstand beste Reise meines Lebens bis jetzt. Ich denke, ich werde auch keine bessere Reise widerfahren. Und ich möchte die nächsten Minuten dafür nutzen, ein bisschen über meine Erfahrungen zu sprechen. Ich hatte ja am 6. Januar einen kleinen Vortrag bei uns im Verein, wo ich ein bisschen ausführlicher drauf eingegangen bin. Den kann man sich anschauen. Auf Instagram, Big Mannheim. Möchte heute einfach generell über Erfahrungen sprechen, die ich gemacht habe, die du dir vielleicht anhören möchtest, während du am Autofahren bist, im Gym bist oder wo auch immer bist, ohne aufs Handy gucken zu müssen, sondern einfach nur, ja, meiner Stimme lauschen zu müssen. Und wir fangen direkt an. Alhamdulillah, wir haben gebucht gehabt, knappe, ja, 1,5 Monate vor Abflug. Wir sind am 11. Dezember geflogen, wir sind von Frankfurt nach Mailand, von Mailand nach Jeddah, von Jeddah mit dem Zug nach Medina. Und als wir in Jeddah angekommen sind, mussten wir erstmal von dem einen Terminal zu dem anderen Terminal. Und dort war nämlich die Zugstation und das waren so gute 20, 21 Kilometer. Also wir sind ein paar Minuten gefahren. Wenn du aussteigst, trifft dich erstmal der Schlag, weil es sehr warm und schwül ist, weil Jeddah ja noch am Meer ist. Und du kommst gerade aus Deutschland, wo es ja sehr grau und kalt ist. Das heißt, dich trifft da erstmal so ein kleiner Schlag. Ja, schwül, warm und genau. Dann sind wir an dem Bahnhof. Dann bin ich vorhin in den Schalter und wollte die Tickets für uns kaufen. Wir waren zu viert, also der eine Bruder, wir waren ja zu fünft, aber der andere Bruder ist dann nachgekommen, der ist alleine geflogen. Und der Achi am Schalter sagt zu uns, beziehungsweise zu mir, ja, der Zug ist ausgebucht, gibt nur noch Business Class Plätze. Und die waren schon sehr teuer, also ich glaube ein Ticket war 125 Euro für ja, eine 1,5 Stunden Fahrt. Dann habe ich gesagt, alles klar, dann haben wir uns erstmal ein bisschen beraten. Bruder Hamza hatte schon mit den Taxifahrern da unten gesprochen und mit denen versucht, irgendwas auszuhandeln, dass die uns nach Medina fahren. Und dann habe ich gesehen, als wir uns beraten haben, dass hinten so Ticketautomaten stehen. Dann habe ich gesagt, Jungs, ich komme gleich, bin an den Ticketautomat, habe geschaut, habe den Zug gefunden, der voll sein sollte und es war tatsächlich alles voll. Und habe dann aber halt weitergeschaut. Ich bin jeden Waggon durch. Und subhanallah, wir planen, ja, die Menschen planen. Und Allah plant. Wahrlich, Allah ist der beste Planer. Und das war schon mal das erste Zeichen, beziehungsweise die erste Erkenntnis, die wir dort gemacht haben. Ich habe genau 4 Plätze in der Economy Class in diesem Zug gefunden. Es waren tatsächlich noch genau 4 Plätze frei. Zwar waren die alle nicht beisammen, ja, 2 waren da, 2 waren da, aber khair inshallah, alhamdulillah, wir haben noch genau die Plätze gefunden, die wir gebraucht haben und genau, sind dann nach Medina angekommen. Für mich war das schon so, als ich ausgestiegen bin, habe ich schon irgendwie eine ganz andere Energie wahrgenommen. Ja, obwohl ich noch im Bahnhof war, ich war noch gar nicht draußen an der frischen Luft, sondern ich bin erst ausgestiegen und direkt kam schon eine ganz andere Energie auf mich zu. Als wir dann raus sind, haben wir dann wieder ein Taxi genommen, sind zum Hotel, dann war alles ein bisschen stressig, weil das Navi hat das Hotel nicht gefunden und der Taxifahrer ist im Kreis gefahren und dann haben wir irgendwann gesagt gehabt, Khalas, lass uns hier raus, wir laufen von hier aus, sind gelaufen. Haben dann nicht wirklich gewusst, wo wir sind. Wir sind gelaufen, irgendwann sind wir um die Ecke und auf einmal standen wir genau vor Masjid al-Nabawi, vor der Prophetenmoschee. Subhanallah, was ein Anblick. Das erste Mal in deinem Leben stehst du vor der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich haben wir noch nicht so viel gesehen. Wir haben jetzt erstmal nur so einen kleinen Einblick gehabt. Wir haben die Schirme gesehen, die man kennt. Die Schirme sind sehr groß. Also die sind viel größer als auf Bildern und auf Videos. Und dann halt natürlich die Masjid von außen. Zumindest die Vorderseite. Dann sind wir halt erstmal rumgelaufen mit Koffern. Haben unser Hotel gesucht. So, Amin Hotel. Und irgendwann nach ein paar Minuten laufen hin und her, alhamdulillah, haben wir es gefunden. Sind rein, eingecheckt. War auch ein bisschen stressig, weil normalerweise durfte man nur bis 23 Uhr einchecken. Aber in Saudi-Arabien ist alles ein bisschen lockerer, nicht so wie hier. Ja, wir sind um 12:30 angekommen, war alles kein Thema. Eingecheckt und dann natürlich direkt los in die Masjid. Wir hatten so ungefähr 400 bis 500 Meter Fußweg. Wir konnten sie vom Hotelzimmer sehen. Also war alles sehr gediegen. Angekommen in der Masjid, alhamdulillah, war ich am Anfang erstmal sehr beeindruckt von der Größe. Ja? Man sagt im Englischen starstruck. Ja? Also wenn du einen Promi siehst oder so und das nicht glauben kannst, ja, das ist natürlich nicht damit zu vergleichen, sondern das ist das wahre starstruck. Ja? Das war die wahre Beeindruckung. Ja? Ich war so beeindruckt von der Größe. Also wirklich, wenn du in ein Gate reinläufst, kannst du nicht auf die andere Seite gucken und also du siehst das andere Gate nicht. Ja, du siehst den Ausgang nicht. Irgendwann, wenn du ganz nach hinten guckst, siehst du vielleicht, dann fängt irgendwann eine Holzwand an. Da weißt du, okay, hinten dran fängt dann der Frauenbereich an. Aber ansonsten war ich sehr beeindruckt. Und natürlich, dann haben wir erstmal zwei Raka gebetet. Und dann sind wir ein bisschen rumgelaufen. Und irgendwann, nach ein paar Minuten, ja, so nach einer guten halben Stunde, war ich dann, beziehungsweise bin ich dann so ein bisschen runtergekommen von diesem Beeindruckten und habe dann irgendwie so ein bisschen angefangen zu realisieren, wo ich denn gerade bin. Ich bin in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Irgendwo, wo ich hier gerade laufe, ist er gelaufen, alaihi salatu wasallam. Sind die Sahaba gelaufen? Sind die Mütter der Gläubigen gelaufen? Irgendwo. Und als ich das so ein bisschen angefangen habe zu begreifen, beziehungsweise als ich das so ein bisschen wahrgenommen habe, bin ich runtergekommen und habe dann angefangen, beziehungsweise ab dann hat so die Reise für mich angefangen. Genau. Dann am zweiten Tag, ich und Bruder Ali haben uns dazu entschieden, dass wir eine Janaza begleiten, weil wenn du noch nicht in Medina warst und in Mekka, nach jedem Gebet, also in Medina so gut wie nach fast jedem Gebet und in Mekka nach jedem Gebet, gibt es nochmal ein zusätzliches Janaza-Gebet, ein Totengebet. Weil zwischen den Gebeten sterben immer Leute. Subhanallah. Ja, möge Allah mit ihren Seelen zufrieden sein. Diese Ermahnungen, die du dort widerfahren wirst, die wirst du hier oder sonst wo nie wieder oder beziehungsweise nie spüren, nie mitbekommen. Weil du bist dort. Du hast diesen Salam, du hast diesen Frieden, gleichzeitig bist du aber ständig mit dem Tod in Kontakt. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir nach Fajr, also nach dem Morgengebet, ein Begräbnis begleiten. Und genau neben der Prophetenmoschee ist ja der berühmte, ehrenvolle Friedhof Al-Baqiya, wo über 7000 Sahaba liegen. Unter anderem Uthman ibn Affan, radiallahu an, oder auch Großgelehrte wie Imam Malik, rahimallah, und so weiter. Und dann sind wir halt genau bei Gate 37, das könnt ihr schon mal merken, falls ihr das mal machen wollt, möchtet, wenn ihr dort seid. Gate 37, sind wir halt rein, haben dort gebetet und danach sind wir direkt raus, links rüber auf den Friedhof. Wir sind halt direkt vorgerannt, weil wir keine Ahnung hatten und wir dachten halt, ja, man muss halt schnell sein. Waren auch schnell, ja. Waren dann aber auch früher da als die Leichenzüge. Und da war dann kurz, ja, Politik mit den Soldaten. Aber dann sind die Leichenzüge gekommen und dann hat jeder Platz gemacht. Und alhamdulillah, wir durften dann diese Leichenzüge mit begleiten, auch mal mit anpacken am Sarg und dann die Begräbnisse miterleben. Warum sage ich die Begräbnisse? Weil es war nicht nur ein Leichenzug. Ja, wir standen erstmal nur an einem Grab. Als ich mich umgedreht habe, habe ich auf einmal gesehen, wie noch ein Sarg kam. Und noch ein Sarg kam. Und noch ein Sarg kam. Und noch ein Sarg kam. Allahu Akbar. 4, 5 Begräbnisse gleichzeitig. Und natürlich ist das ein Lohn, den wir uns nicht entgehen lassen wollten. Und das haben wir dann gemacht. Und auch schon dort, auf diesem Friedhof, ja, Al-Baqir, du spürst, also wenn du, Yani, ich weiß nicht, inwiefern der eine oder andere von euch so ein bisschen im Einklang mit der Natur ist und im Einklang mit der Schöpfung Allahs und im Einklang, ja, mit oder mit dem Verständnis bezüglich Frequenzen und Energie und so Sachen. Dort spürst du es auf einem ganz anderen Level. Also ich habe das noch nie so gespürt wie dort. Und dort spürst du die Präsenz. Ja, dort, wenn du dort bist, ja, Yani, dann, du weißt, da liegen Männer. Ja, da liegen Männer. Das waren Männer, das waren Kämpfer, das waren Soldaten, das waren Brüder, das waren Menschen, die sich für den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgeopfert haben. Und jeder, der dort stirbt, wird dort begraben. Ja, also wenn du dort bist, wenn du dort stirbst, wirst du dort begraben. Da gibt's keinen Transport in die Türkei oder was auch immer, sondern jeder, der stirbt, wird dort begraben. Das gleiche gilt auch für Mekka. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sinngemäß gesagt, wenn sich ein Muslim wünscht zu sterben, soll er sich wünschen, in Medina zu sterben, denn er wird dann am Tage des jüngsten Gerichts für diese Person Fürsprache halten. Und das Ding ist halt auch, dort ist halt das Begräbnis wirklich richtig, richtig muslimisch, ja? Islamisch meine ich. Das bedeutet einfach nur, du wirst begraben, dann kommt die Erde drauf, dann wird ein Stein vorne hingemacht, das war's. Ja, da gibt's keine Beschmückung oder Verzierung oder sonst was, sondern so wie es sein soll. Ja, der einzige, was heißt Nachteil, ja, den man als Nachteil sehen könnte, ist, man weiß halt nicht, wer wo liegt. Ja, außer jetzt bei, auf meinem Leben erfahren, also bei großen Sahabis oder so. Aber wenn du jetzt dort stirbst und jemand möchte dann dein Grab besuchen gehen oder so, wird das höchstwahrscheinlich nicht finden. Dann hat uns ein Bruder, möge Allah ihm reichlich belohnen, seine Situation erleichtern, der dort studiert und auch aus Deutschland kommt, uns ja sozusagen an die Hand genommen, die 7 Tage, die wir in Medina waren, und hat uns alles Mögliche gezeigt, hat uns sehr viel Wissen mitgegeben, und wir sind am nächsten Tag erstmal so ein bisschen rumgefahren mit dem Bruder. Er hat uns den Unicampus gezeigt von der Islamischen Universität in Medina. Ja, sehr, sehr groß, hat sehr, sehr viele College-Vibes, also ich bin ja halb Amerikaner, und das hat mich sehr an die Colleges von Amerika erinnert, vom Aufbau her und von der Struktur her. Aber wie gesagt, sehr, sehr groß, sehr schön, das hat er uns gezeigt. Und dann ging es von dort aus natürlich weiter, erstmal direkt zu Jabal Uhud, ja, zum Berg von Uhud. Und das war natürlich eine Erfahrung oder beziehungsweise einer der Erfahrungen, die ganz oben auf der Liste stehen. Weil du standest da, wo die Schlacht von Uhud stattgefunden hat und es wirklich richtig, richtig zur Sache ging. Ja, also von all den Schlachten, die die Muslime zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam geführt worden sind, ist die Schlacht von Uhud die heftigste gewesen und auch die wo am meisten Sahaba verstorben sind, wenn ich mich nicht irre. Aber ich denke, es müsste so gewesen sein. Unter anderem halt natürlich der bekannteste unter ihnen, der Prophet, der Onkel vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Hamza, radiallahu an. Wenn du dort bist, ja, also ich dachte immer, ich weiß, wie Uhud aussieht. Ich dachte immer, okay, ich habe schon Bilder gesehen und so, aber wenn du dort vor Ort bist, dann siehst du erstmal, was für ein Riesenberg Uhud ist. Ja, nicht von der Höhe auch, aber vor allem von der Breite. Ja, das Ding hat einen Umfang von 8 Kilometer. Also es ist riesig. Ja, riesig. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit drei seiner Gefährten, Abu Bakr, Umar und Uthman, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, auf dem Berg gelaufen ist, um Ausschau zu halten, von wo die Quraysh kommen, also die Mushrikin kommen, hat der Berg angefangen zu beben. Das muss man sich mal vorstellen. Das Ding hat angefangen zu beben. Aus Ehrfurcht und Freude, sagen die Ulama, dass ein Gesandter Allahs auf ihm läuft. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu ihm gesagt gehabt, bleib standhaft, ja Uhud. Bleib standhaft, ja Uhud. Wahrlich, auf dir läuft der Gesandte Allahs und zwei Märtyrer. Das war eine Prophezeiung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil die zwei Märtyrer waren Umar und Uthman ibn Affan, die dann im späteren Verlauf nach dem Tod vom Propheten alaihi salatu wasalam umgebracht worden sind und als Märtyrer sozusagen zu Allah zurückgekehrt sind. Und wir standen dann erstmal auf dem kleinen Hügel neben Uhud, wo die 50 Bogenschützen positioniert waren. Und das Ding war, bei der Schlacht von Uhud, man braucht schon so ein bisschen Background-Wissen, man muss erstmal so ein bisschen verstehen, wie es dazu kam, ja, weil das war genau ungefähr ein Jahr plus minus nach Badr, nach der Schlacht von Badr. Die Mushrikin sind mit ungefähr 3000 Mann gekommen und die Muslime waren 1000. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte ursprünglich in Medina kämpfen, ja, um auch die Höhen auszunutzen und hatte auch darüber geträumt. Hat sich dann mit den Sahaba beraten und vor allem die Jungen, die bei Badr nicht dabei waren, wollten unbedingt rausziehen. Ja, sie wollten den Mushrikin entgegentreten. Sie waren heiß. Ja, die waren heiß wie Frittenfett. Die wollten es wissen. Und dann war die Sache beschlossen. Und das war an einem Donnerstag. Und ich glaube, an einem Freitag, ja genau, an einem Freitag, also Yawm al-Jum'ah, ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann rausgekommen aus seinem Haus und hatte bereits seine Rüstung an. Als dann die Jungen, die unbedingt rausziehen wollten, dann angefangen haben, so ein bisschen zu bereuen, vor allem, dass sie auch den Propheten sallallahu alaihi wa sallam so in, ja, indirekt oder in der Hinsicht so ein bisschen widersprochen haben und haben dann gesagt, ja, du bist der Prophet, du hast gesagt so und so, dann lass uns so und so machen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, die Sache ist beschlossen und wir machen das, weil es geziemt sich nicht, einem Propheten seine Rüstung anzuziehen und sie wieder auszuziehen, bevor es zur Schlacht gekommen ist. Dann war die Sache beschlossen, dann sind sie rausgezogen, Freitagabend, ja, während der Khutbah hat er nochmal dann die Leute, vor allem die Mujahideen, also die ganzen Kämpfer, bekräftigt und motiviert und da sind sie rausgezogen und am nächsten Morgen kam es zur Schlacht und jetzt kam der Plot, beziehungsweise der, ja, als ob nicht alles schon, sage ich mal, stressig genug war. Ja, aber man muss sich mal vorstellen, was für einen mentalen Zustand die Leute da waren, was für einen Adrenalinschub die hatten, ja, weil da ging es um Leben und Tod. Ja, das war jetzt nicht einfach so ein klassisches 1-gegen-1 auf der Straße oder man hat mal einen Bumper gekriegt und ein blaues Auge, sondern man wusste, okay, entweder ich sterbe jetzt oder ich überlebe. So, fressen oder gefressen werden. Und als ob das nicht schon reichen würde, haben sich dann ja knapp 300 von den Heuchlern unter den 1000 dazu entschlossen, abzureisen und zurückzugehen nach Medina. Das heißt, von 1000 sind wir runter auf 700 und dann kam es zur Schlacht. Und trotz der Unterzahl sah es wieder sehr, sehr gut aus. Ja, die Muslime haben die Mushrikin zurückgedrängt. Die Mushrikin waren eigentlich schon auf dem Rückzug. Und als dann die Bogenschützen auf dem Berg positioniert waren und der Prophet klipp und klare Ansage bzw. Anweisungen gemacht hat und zu ihnen gesagt hat, ihr bleibt hier, egal was passiert, selbst wenn wir gefallen sind und die Vögel kommen und anfangen, unsere Leichen zu nagen, ja, an unseren Leichen zu knabbern. Und als dann die meisten von den Bogenschützen gesehen haben, okay, die Mushrikin sind am Flüchten, die Muslime sind am Gewinnen und die Kriegsbeute liegt schon auf dem Boden, dann kam die Gier sozusagen und sie sind runtergerannt zur Kriegsbeute. Ein paar wenige sind oben geblieben und haben natürlich noch hinterhergerufen, haltet die Stellung, bleibt hier. Und das haben sie nicht gemacht. Und das war dann der Zeitpunkt, wo Khalid ibn Walid, radiallahu anh, zu dem Zeitpunkt noch kein Muslim war, sondern Feind des Islams war und auf der Gegenseite gekämpft hat und mit seiner Reiterstaffel dann von hinten angegriffen hat. Weil er hatte es ein paar Mal versucht gehabt und als die 50 Bogenschützen noch kompakt auf dem Hügel standen, haben sie es immer wieder geschafft, diese Reiterstaffel zurückzudrängen. Aber als dann die meisten von ihnen eben runtergerannt sind zur Kriegsbeute und sozusagen die Stellung verlassen haben, hat natürlich Khalid ibn Walid schlau wie er war, halt eine Intelligenzbestie, was den Krieg anging, dann diese Option natürlich nochmal genutzt, ist mit den Reiterstaffeln von hinten angeritten gekommen und dann waren die Muslime sozusagen in der Zwickmühle. Ja, dann wurden sie von hinten angegriffen und die Mushrikin, die schon am Flüchten waren, haben dann natürlich gesehen, okay, die anderen von uns kommen gerade von hinten, greifen an, ja, jetzt können wir auch nochmal zurück. So, das heißt, dann war, ja, dann war es am Dampfen. Ja, dann war, dann sah es gar nicht mehr so gut aus. Ja, es war auch wirklich, zwischenzeitlich gab es sogar das Gerücht während der Schlacht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefallen ist, ja, das dann aber schnell behoben worden ist. Aber er wurde sehr schwer verletzt, ja, in dieser Schlacht. Ja, er hat einen Schwert-Cut sozusagen im Gesicht gehabt. Er hat ein Zahn oder mehrere Zähne verloren. Und dann haben sie sich zurückgezogen, sind hoch auf den Berg von Uhud. Und Abu Sufyan ist dann angeritten gekommen und hat hochgeschrien. Was genau weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall irgendwie sowas, ja, sinngemäß, lebt ihr noch, lebt Mohammed noch, lebt Abu Bakr noch, lebt Omar noch. Und Omar, so wie man ihn auch von den Geschichten und den Erzählungen kennt, konnte es dann nicht mehr halten und hat dann zurückgeschrien, Wallahi, sie alle leben noch, genauso wie du. Auf jeden Fall war das dann das Ende von Uhud. Und dann sind wir von dort aus weiter zur ersten Masjid im Islam. Masjid Quba. Sehr interessant, weil der Lohn für 2 Raka in Masjid Quba ist der Lohn einer Umrah. Ja, das ist auch wichtig, falls man das nicht weiß, wenn man Wudu macht und dann reingeht in die Masjid oder schon bevor man losgeht und man weiß, man geht dahin, muss man auch die Absicht fassen, dass man jetzt dort in dieser Masjid 2 Raka beten möchte, um diesen Lohn Insha'Allah ta'ala zu bekommen. Aber ja, sehr gewaltig und auch interessant. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte dann immer samstags von der Prophetenmoschee, also von Masjid al-Nabawi, rüber zu laufen, zur Masjid Quba und dort zu beten. Von dort ging es dann weiter zum Ghars-Brunnen. Ja, Ghars-Brunnen ist ein sehr bekannter Brunnen, der vor allem dafür bekannt ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr oft von diesem Brunnen getrunken hat oder auch Bilal sehr oft radiallahu anhu losgeschickt hat, dass er dort eben Wasser holt und ihm zum Trinken bringt. Und er hat auch Ali ibn Talib radiallahu anhu angewiesen, wenn er stirbt, dass er, also seine Leiche, mit dem Wasser von diesem Brunnen gewaschen werden soll. Genau, am nächsten Tag sind wir dann los zu einer Kamelfarm, ein bisschen raus in die Wüste, war sehr interessant. Dann sind wir raus zu Beduinen aus Jemen und auf eine Kamelfarm und haben dann dort auch Kamelmilch getrunken. Ja, Subhanallah, was für gewaltige Tiere, was eine Schöpfung. Ja, also du weißt, okay, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie explizit im Koran, ja, und weist auf ihre Schöpfung hin. Aber wenn du dann mal vor so einem Kamel bist oder das erste Mal so ein Kamel siehst, vor allem ein wildes Kamel, ja, dann ist das schon sehr beeindruckend. Ja, sehr, sehr beeindruckend. Vor allem, wenn du jetzt Milch zapfst, ja, geht das nicht einfach wie bei der Kuh, dass du einfach melken kannst, sondern die mussten dann immer das Kind, also das Baby sozusagen, rausholen, zur Mutter bringen, dass es dann trinkt und dann haben sie das Kind wieder reingemacht und dann haben sie weitergezapft. Also sehr beeindruckend. Also die haben da auf jeden Fall ihre eigene Attitüde sozusagen, diese Kamele. Und ja, die Kamelmilch ist natürlich um einiges gesünder als jetzt eine Kuhmilch oder so, hat viel, viel mehr Eisen, ist laktosefrei und so weiter und so fort. Hat auch ganz gut geschmeckt. Viele sagen, das liegt nicht so gut im Magen oder so, aber ich denke, das kommt auf jede Person dann nochmal an, je nachdem, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Von dort aus ging es dann weiter raus, also noch ein bisschen weiter raus, noch tiefer in die Wüste. Und dann sind wir in das Tal der Djinn gefahren. Ja, tatsächlich, in das Tal der Djinn. So, was ist das Tal der Djinn? Nein, das ist nicht das Tal, wo die Djinns sind. Ja, das hört sich natürlich in erster Linie so an. Und viele, oder es gibt auch einige, die sagen, dass dort viele Djinn sind und so, aber die können überall sein. Ja. Jetzt nehmen wir mir, vor mir kann auch ein Djinn sein, der mir zuhört. Auf jeden Fall Wali al-Djinn. Dann sind wir rausgefahren und haben uns dann dort ein ruhiges Plätzchen gesucht, haben noch vorher ganz kurz bei einem Sudanesen Feuerholz und so Sachen geholt, Benzin oder Diesel oder was auch immer halt, um das Lagerfeuer anzumachen, haben noch Tee gemacht, haben die Decken ausgebreitet und haben uns dann erstmal ganz gemütlich hingechillt. Und der Bruder, der uns geführt hat, hat uns dann ja nochmal abschließende Worte gegeben, weil das auch der letzte Abend war mit dem mit ihm zusammen, weil am nächsten Tag haben wir uns nicht mehr gesehen und montags sind wir dann nach Mekka los. Aber das war subhanallah einer der Momente, die einfach in Erinnerung bleiben, ja, weil du einfach draußen in der Wüste bist, ja, eben nichts sozusagen nebendran oder neben dir sind einfach sehr viele Berge und der Himmel ist kristallklar. Also so was an Sternen und also so viel habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, subhanallah, wenn du hochguckst und du einfach ein bisschen über die Schöpfung Allahs nachdenkst, dann wird er da nochmal so ein bisschen, ja, kriegst du schon auf jeden Fall mal so einen kleinen Schauer und Gänsehaut. Dann sind wir zurück und dann hatten wir einen Termin gebucht auf der Nusuk-App für die Rauda, um in der Rauda zu beten. Ja, die Rauda ist ein Platz in der Masjid. Jetzt, also heute, ist sie genau neben dem Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam und also zwischen dem Grab und der Mimba. Das ist die Rauda. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sinngemäß gesagt gehabt, wer dort betet, also dieser Platz zwischen meinem Haus und der Minbar, ist ein Stück des Paradiesgartens. Und genau, dann sind wir dahin, mussten wir erstmal kurz warten, wurden wir sozusagen in so einer Warteschlange hingesetzt und dann ging es los, dann wurden wir reingeführt. Und sobald du diese Rauda betrittst, ja, kommt dir schon, also mir kam es so vor, keine Ahnung, wie es bei den anderen war, also es geht natürlich hier von meinen Erfahrungen. Als allererstes ein ganz anderer, mir kam ein anderer Geruch entgegen und mir kam auch so ein bisschen eine Leichtigkeit entgegen, ja, als ob mir gerade als ich diese Rauda betreten habe, so ein bisschen Last von den Schultern genommen worden ist. Ja, so, als ob mir so ein Mantel von Lasten ausgezogen worden ist und man mir sagen wollte, Bruder Chino, du bist hier in einem der Gärten, der Paradiesgärten. Mach's dir gemütlich. Da betest du natürlich erstmal zwei Raka. Das Ding ist, Alhamdulillah, ich durfte direkt neben der Säule Abu Lababa beten und der Bruder Schippe war direkt vorne und hat neben dem Grab, also rechts vom Grab gebetet. Was die Säule Abu Lababa ist, da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, weil es dauert sonst zu lang, kann jeder mal ein bisschen googeln. Es gibt verschiedene Säulen in der Masjid, die ihre Bedeutungen haben, ja. Zum Beispiel Säule Aisha, Säule und so weiter und so fort, wo dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zum Beispiel oft gebetet hat oder sein Qiyamulayl gebetet hat und so weiter und so fort. So, und das war dann, ja, sozusagen, das war Samstag auf Sonntag, beziehungsweise das war Sonntagnacht um 1.30 Uhr. Und ja, dann haben wir den Sonntag nochmal ausklingen lassen. Und Alhamdulillah, ich habe dort einen sehr, sehr jungen Bruder kennengelernt, Abdulaziz. Aus Bangladesch, es war einer der Reinigungskräfte der Masjid, 19 Jahre jung. Ich habe ihn sehr ins Herz geschlossen. Inshallah werde ich ihn wiedersehen. Wir haben auch WhatsApp miteinander ausgetauscht, schreiben da ab und zu miteinander. Und der Bruder war von Anfang bis Ende ja einfach eine absolute Maschine. Ja, der hat uns so gut behandelt, egal was kam. Und nicht nur uns. Ja, man hätte jetzt auch schlecht oder ein bisschen schlechter denken können, weil natürlich auch viele Leute betteln kommen und so. Aber der Bruder hat alle so behandelt, ja. Ich habe ihn beobachtet, nicht nur uns, ja, sondern wirklich alle. Und wallahi, dieser Bruder war sehr, sehr, sehr zuvorkommend und sehr, sehr, sehr nett. Ich habe ihn gefragt, was willst du in deinem Leben erreichen? Du bist so jung, du kannst noch so viel machen. Und seine Antwort war, wallahi, ich habe nichts gehabt in Bangladesch. Ich bin hier. Ich bete ich putze die Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und mache sie sauber für die Betenden. Und mir geht's gut. Subhanallah. Natürlich konnte ich da nichts mehr sagen, ja, nach so einer Antwort. Was willst du da auch sagen? Wir haben hier Ziele, Träume und leben in ganz anderen Welten. Und die dort sind ganz anders gesegnet. Genau. Dann ging es nach Mekka. Montag, 18. ging es nach Mekka. Wir haben natürlich vorher noch unsere unsere zwei Tücher gekauft für den Ihram bei einem anderen Schüler des Wissens. Genau. Haben uns dann alle fertig gemacht. Vom Ablauf her ist es eigentlich relativ simpel. Das gleiche wie freitags, wenn du Ghusl machst, wenn du dich fertig machst, Fingernägel schneidest, dich rasierst und. Dann begibst du dich in den Ihram-Zustand, beziehungsweise ziehst dann die zwei Tücher an. Und ja, dann ging es los. Mit dem Zug sind wir nach Mekka. Dann hat der Zugführer, also der Zugfahrer gesagt, wir sind jetzt im Miqat, ja, sprecht also jetzt eure Absicht, ja, Labeka Umratan oder Labeka Lahuma Umra, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie du deine Absicht sprechen kannst. Und in diesem Moment, also erstens musst du das laut sprechen, ja, das ist ganz wichtig, und du musst es sprechen, wenn du das vergisst, ja, dann war alles für die Katz. Und in diesem Moment, beziehungsweise ab diesem Moment, bist du im sogenannten Ihram-Zustand, also im sogenannten, ja, Weihe-Zustand, kann man sagen. Und fängt zusammen an mit der Talbiya, ja. Labeik Allahumma labeik, labeik Allah sharika laka labeik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ja, und das machst du natürlich, bis du da bist, beziehungsweise bis du die Kaaba siehst, aber klar, ne, das machst du die ersten 5 Minuten, dann waren die Leute und wir alle eigentlich erstmal platt, haben ein bisschen geschlafen. Und als wir dann angekommen sind in Mekka, auch wieder ein bisschen Halligalli, bis wir ins Hotel gekommen sind, haben dann eingecheckt und sind dann direkt los zu Masjid al-Haram, also zur Kaaba. Bruder Hamza hat uns geführt, weil er ja schon da war. Der kannte das alles schon. Und wir haben auf den Boden geschaut und haben die Talbiya gerufen. Und umso näher ich gekommen bin, umso öfters kam der Frosch hoch in den Hals. Ja, hab mich dann ein bisschen wieder zusammengerissen und dann wieder angefangen mit der Talbiya. Als wir dann vor der Kaaba standen und der Bruder gesagt hat, jetzt könnt ihr hochgucken, war natürlich alles vorbei. Ich habe geweint wie ein kleiner Junge. Ich habe versucht zu halten, ich habe versucht stabil zu bleiben. Alles, keine Chance. Keine Chance. Ich war sowas von überwältigt. Vor allem, wenn du hochguckst, das erste Mal die Kaaba siehst, dir kommt eine Wucht entgegen. Ja? Dich klatscht irgendwas weg und du hast keine Ahnung, was es war. Und du fängst einfach an zu weinen wie ein kleines Kind. Ja? Also die meisten von uns haben geweint, ja, wie ein kleiner Junge. Weil diese Energie, diese Präsenz von Allah alam, was es ist, ja, natürlich viele Engel, und einfach diese Präsenz, ja, du stehst vor der Qibla, du stehst vor dem Haus Allahs, du stehst vor dem ersten Gebetshaus überhaupt, ja, du stehst vor dem Haus, wo das Fundament Adam a.s. gebaut hat, Ibrahim a.s., Ismail a.s., drauf gebaut haben, und so weiter und so fort. Ja, du stehst einfach vor der Gebetsrichtung aller Muslime des Planetens. Ja, das heißt, egal wo du auf dem Planeten Erde bist, als Muslim, du betest in diese Richtung. Und du stehst einfach davor. Allah hat dich einfach eingeladen. Ja, Allah hat dich eingeladen. Es ist eine Sache, die dir bewusst werden muss, die dir bewusst sein muss, wenn du dort bist, wenn du es geschafft hast, wenn du dort bist, dass du ein Gast von Allah subhanahu wa ta'ala bist. Du wurdest von ihm auserwählt, dort sein zu dürfen, beten zu dürfen, eine Belohnung von mindestens 100.000 Mal pro Gebet zu bekommen. Und Mekka ist natürlich das Gegenteil von Medina. Ja, Medina ist Salam, Medina ist Frieden, Medina ist Ruhe, Medina ist Seele auftanken, Iman tanken, und Mekka ist dann einfach nur Halligalli, Chaos, Sabr bewahren, noch mehr Menschen. Weil du musst dir auch die Größenordnung so ein bisschen versuchen vorzustellen. Wenn du es noch nie gesehen hast, wenn du noch nie da warst, ist es schwierig. Aber also da sind mindestens 800.000 bis 1 Million Menschen pro Gebet. In Medina waren es so bestimmt 300 bis 400.000. Ja, also diese Größenordnung und diese Menschenmenge, das hast du noch nicht gesehen. Und wenn du in Mekka bist, dann wirst du vor allem auch einfach verstehen und begreifen, warum es dort so viel Belohnung gibt. Warum es in Medina sozusagen 1000 fache Belohnung gibt und in Mekka 100.000-fache Belohnung gibt für deine Gebete. Und wie gesagt, du wirst dort auch sehr viele Dinge sehen, die natürlich ja, jetzt nicht so cool sind, die nicht der Sunna entsprechen, weil du musst überlegen, dort kommt einfach alles zusammen, ja, von der ganzen Welt, die jegliche Kulturen und so weiter und so fort. Aber ja, die wird auch so ein bisschen bewusst, vor allem wenn du Tawaf machst um die Kaaba, warum die Umma in dem Zustand ist, in dem sie heute ist. Aber ja, Allah musta'an. Möge Allah uns alle recht leiten, festhalten, festigen und ja, die ihre Geleiteten auch recht leiten. Auf jeden Fall haben wir uns dann dazu entschieden, die ein oder anderen historischen Aspekte bzw. historischen Plätze zu besuchen. Und als allererstes ging es dann zu Jabal Nur. Jabal Nur ist der Berg, in die Höhle Hira ist, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erste Mal die Offenbarung bekommen hat. Von Jibril alaihi salam, beziehungsweise von Allah subhanahu wa ta'ala durch Jibril alaihi salam. Und wir haben uns dazu entschieden, an der heißesten Tageszeit da hochzugehen, weil wir gedacht haben, es wird nicht so voll. Und genau, haben uns dann auch entschieden, mit Schlappen hochzugehen, nicht mit festen Schuhen. Ich hatte eigentlich schon feste Schuhe geplant, als der Bruder Schippe zu mir gesagt hat, Jani, was für Schuhe, was für Sneakers, wir gehen da mit Schleppen hoch. Da ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ist da mit Sneakers hoch. Ja, und ja, was willst du da noch sagen? Schlappen angezogen, ab ging's, dann sind wir hoch. War natürlich sehr anstrengend, weil es erstens sehr heiß war und es ging nur bergauf. Also ich war schon öfters wandern, aber es war auch schon anstrengend, aber es gab immer mal so ja, eine Stelle, wo es dann vielleicht mal nach dem Aufsteigen eine Zeit lang nur geradeaus ging und dann ging es wieder hoch. Dort ging es halt nur hoch, gute 700 Meter. Schipper, ja, war der Erste, der oben war, hat ungefähr eine halbe Stunde gebraucht. Ich habe so 40, 45 Minuten gebraucht. Bruder Hamza, ja, ist auch, hat so ja, eine Stunde gebraucht ungefähr. Aber wir haben es alle geschafft, Alhamdulillah. Auch mit Bruder Hamza natürlich kurz vor, ja, vor dem Krankenhaus war. Sozusagen. Nee, Spaß beiseite. Aber wir haben es geschafft, alle, Alhamdulillah. Und waren dann oben. Leider haben wir es nicht in die Höhle reingeschafft, um sie mal anzugucken, weil dort war, ja, nee, wie soll ich das sagen, da war pakistanische Botschaft. Ja, da war alles Pakistaner, Inder, Bangladeschis und da, die haben das Ding zugemacht. Ja, und dann waren da halt noch sehr viele Frauen und das war alles so ein bisschen gemixt. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, es gar nicht zu versuchen, sondern haben uns einfach so ein bisschen nach oben gesetzt, über die Leute sozusagen auf dem Berg, haben uns ein bisschen beobachtet, ein bisschen reingeguckt und dann halt einfach nur den Ausblick genossen. Abends, beziehungsweise dann sind wir natürlich runter, sind wir zurück, haben uns noch so einen Slush gegeben, kurz ausgeruht. Ja, hatte natürlich auch seine Abdrücke hinterlassen. Ich habe ein bisschen an den Füßen geblutet und so, aber das sind alles Sachen, die wir nie wieder vergessen. Und Alhamdulillah, abends bin ich mit dem Bruder Hamza dann nochmal zurück, weil es dort ein sehr, sehr schönes Museum gab, in das wir gegangen sind, wo wir dann auch ein paar Deutsche getroffen haben und unter anderem den Bruder ja, Karim vom Islamic Tutors, der auch direkt wusste, als wir gesagt haben, dass wir aus Mannheim sind, wer wir sind, woher wir kommen, dass wir vom Big sind und so. Ist natürlich auch sehr schön, auf der anderen Seite der Welt, in Mekka, zu wissen, dass es da auch Brüder gibt, die ja, von unseren Aktivitäten und unseren ja, Sachen mitbekommen. Alhamdulillah, das heißt natürlich, oder war natürlich eine kleine Bestätigung dafür, dass wir auf einem guten Weg sind und gute Arbeit machen für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah von uns allen annehmen. Genau, das war im Prinzip das Museum der Offenbarung, ja, wo es einfach um die Offenbarung ging, wie alles zustande gekommen ist. Ja, unter anderem auch ja, hat man dort verschiedene Sachen gehört. Dass unter anderem, wir kennen ja die typischste oder häufigste Erzählung ist, dass Khadija radiallahu anh zum Beispiel 40 gewesen ist, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat. Er war 25, aber die auch in Medina, in dem Museum, in dem wir waren, und in Mekka, also die haben alle gesagt gehabt, dass das sehr unwahrscheinlich ist und es gar nicht die authentischste Überlieferung ist, sondern dass sie ein bisschen jünger gewesen sein sollte, beziehungsweise einiges jünger gewesen sein sollte, so um die knappe 30, weil sie ja 6 Kinder bekommen haben. Und natürlich, wenn Allah will, dann passiert es. Aber sehr unwahrscheinlich, gewesen ist, vor allem in der damaligen Zeit, dass sie in dem hohen Alter 6 Kinder bekommt. Aber Allah weiß es am besten. Genau, am nächsten Tag sind wir dann zu Jabal Thawr. Jabal Thawr war ein Berg, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich 3 Tage lang mit Abu Bakr as-Siddiq radiallahu an versteckt hat vor den Mushrikin, ja, vor den Quraysh, den Feinden des Islams, die sie gesucht haben, als sie auf dem Weg der Auswanderung waren nach Medina. Als sie angekommen sind, war natürlich alles erstmal ein bisschen unklar, weil der Bruder Hamza gesagt hat, das ist nicht so hoch. Als wir angekommen sind, habe ich dann gefragt, wo ist eigentlich Jabal Thawr? Dann hat er mir gezeigt, habe ich hochgeguckt, habe auf einmal kleine Kinder gesehen, beziehungsweise Erwachsene gesehen, die aussahen wie kleine Kinder. So hoch war das Ding. Und wir waren halt wirklich diesmal absolut nicht wirklich oder richtig dazu gekleidet. In diesem Sinne haben wir dann gesagt gehabt, okay, fällt aus, da gehen wir heute nicht hoch. Und dann haben wir auch draußen aber auch gelesen, das ist jetzt, es ist nicht verboten natürlich, aber dass der Prophet das jetzt auch niemanden irgendwie anbefohlen hat oder irgendwie gesagt hat, dass er da hochkommen soll oder sich das angucken soll. Deswegen haben wir gesagt gehabt, khair inshallah, dann gehen wir weiter. Dann haben wir einen Taxifahrer gefunden, der ein bisschen Englisch sprechen konnte. Dann habe ich zu ihm gesagt gehabt, Bro, mach mal mit uns so eine kleine Tour, Yanni. Das fahren wir mal mit uns in Arafah, Jabal al-Rahma und die ganzen anderen Stationen von der Hajj ab. Und das hat er mit uns gemacht. Dann sind wir erstmal hingefahren nach Arafat. Arafat ist halt auch ein Gebiet. Ja, das ist auch so ein kleiner so ein Missverständnis, was viele haben. Viele denken, der Berg ist Arafat, aber das ist nicht so, das ist nicht der Fall, sondern Arafat ist das Gebiet und Jabal al-Rahma ist dieser Hügel. Ja, es ist kein Berg, es ist ein Hügel, wo man eben kennt, wo die Leute an der Hajj eben den ganzen Tag ihre Duas machen und Allah um Vergebung bitten und mehr. Auch ein bisschen schade gewesen, als wir dann oben angekommen sind an dem Hügel, gibt es direkt eine Säule, auf der verschiedene Bilder sind, die halt zeigen, was man nicht machen soll, weil es eben Schirk und Bid'ah ist. Und das Erste, was du siehst, ist, dass Leute da oben genau das machen. Allah muss, möge da sie recht leiten. Aber ansonsten auch eine interessante Erfahrung. Von dort sind wir dann weiter zu nach Muzdalifa gefahren, der, ich glaube, 4 oder 5 Kilometer Weg war, der eigentlich gelaufen wird von den Pilgern während der Hajj. Wir sind ihn gefahren, war auch interessant. Ist dann einfach, zum Muzdalifa ist nichts Besonderes. Ist einfach im Prinzip einfach nur ein großer Platz, wo die Pilger einen Tag dann halt übernachten, über freiem Himmel. Und am nächsten Tag geht es dann weiter zu Mina, zur Zeltstadt. Und so weiter und so fort, und zu Jamrat, also zur Besteinigung des Teufels und so weiter und so fort. Das haben wir alles leider nicht gesehen. Also die Zeltstadt, klar, die haben wir gesehen, aber jetzt Jamrat und so, das war alles zu, weil halt einfach zu viele Leute eben den Schirk begehen oder eben irgendwelche Bid'ah-Handlungen begehen. Deswegen haben die das zugemacht. Also so hat uns der Taxifahrer das erklärt. Aber war sehr, sehr schön. Ja, war sehr schön. Wir haben sehr viele sehr, sehr viele schöne Momente auch dort gehabt, trotz dem Stress, trotz diesen vielen Prüfungen, weil jeder, der dort ist, wird seine eigene Prüfung widerfahren. Ja, er wird seine eigene Prüfung haben, wird sein eigenes, Wunder, würde ich mal so jetzt nicht sagen, aber ja, schon so seinen eigenen besonderen Moment dort erleben. Ja, unter anderem war bei mir einer dieser Momente, als ich zum Grab von Khadija radiallahu anha gegangen bin. Da bin ich alleine hingegangen mit einem Taxifahrer. Und hatte mir davor ein Video angeguckt von einem Bruder, der darüber erzählt hat. Und das war schon ein dann sehr emotionaler Moment für mich, weil dir auch dann bewusst wird, dass das nicht nur die erste Frau, sondern der erste Mensch überhaupt war, der den Islam angenommen hat, der an den Propheten alaihi salatu salam geglaubt hat, der erste Mensch, der mit ihm vor der Kaaba gebetet hat, der erste Mensch, der mit ihm den Wudu vollzogen hat. Und all die Dinge durchgemacht hat und dann verstorben ist nach den dreijährigen Boykott, wo sie dann ausgeschlossen waren aus Mekka sozusagen und die Quraysh den Handel mit den Muslimen verboten haben und sie dann dieser Erschwernis erlegen ist und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt ist, obwohl sie das alles hätte gar nicht machen müssen. Sie war reich, sie war wohlhabend, sie kam aus einem guten Stamm und möge Allah ihr natürlich die höchste Stufe im Paradies geben. Aber das ist im Prinzip schon alles eine klare Sache, weil sie persönlich von Allah subhanahu wa ta'ala und Jibril den Salam bekommen hat und frohe Botschaft bekommen hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr einen Palast baut, als sie auf dem Weg zum Propheten war, sallallahu alaihi wasallam, um ihm Essen und Trinken zu bringen, kam Jibril alaihi salam und hat ihm das ausgerichtet und ihm gesagt, er solle ihr doch diese Dinge ausrichten. Sehr emotionaler Moment gewesen, die zwei Söhne vom Propheten, alaihi salatu wasalam, Al-Qasim, radiallahu an, und Ibrahim, alaihi salam, radiallahu an, Verzeihung, liegen dort. Und auch der Onkel Abu Talib, der leider den Islam nicht angenommen hat, obwohl er für den Propheten gekämpft hat, alles für ihn gemacht hat, ihn beschützt hat und, aber am Ende den Islam nicht angenommen hat. Fazit von der kompletten Reise, na, ist Punkt Nummer 1, Allah braucht uns nicht. Keinen einzigen von uns. Der das gerade hört, sei dir bewusst, Allah braucht dich nicht. Wenn du dort bist, wirst du sehen, wie viele Menschen dort sind, wie viele ihn anbeten. Allah braucht dich nicht im Geringsten. Ja, das ist Punkt Nummer 1. Alles dort sind Momentaufnahmen. Ja, Momentaufnahmen. Ja, so Dinge, die schnell passieren, die an dir vorbeiziehen. Ja, so wie der Prophet ja gesagt hat, alayhi salatu salam, gedenkt häufig dem Genusszerstörer. Ja, den Tod. Genau das ist dort der Fall. Ich weiß einmal noch nach Asr in Mekka, ist rechts von mir irgendwo einer gestorben. Ich habe die Person nicht gesehen, aber es sind dann viele Soldaten gekommen, die Platz gemacht haben und ein Bruder ist mit einem Wagen gekommen, wo du dann die Leiche drauf liegst. Und das hätte ich sein können. Ja? Das hättest du sein können. Das hätte jeder sein können. Und der letzte Punkt ist, du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Wallahi, das Problem hier ist, dass viele sich für wichtig halten. Ja? Eventuell auch hochmütig sind und ein bisschen arrogant sind und etc. Ja, aber keiner von uns ist so wichtig, wie er glaubt zu sein. Das ist eine Sache, die dir dort hundertprozentig bewusst wird. Klar, jeder von uns, sie hat seinen Anteil, der etwas macht und etc. Möge Allah jeden belohnen. Nicht falsch verstehen. Das ist alles wichtig. Aber du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Ja, im Prinzip bist du gar nicht wichtig. Eigentlich bist du gar nicht wichtig. Weil du stirbst, du wirst begraben. Ja, nee, danach geht's Leben weiter. Alle anderen machen weiter. Ja, die Sonne geht am nächsten Tag wieder auf. Die Leute gehen ihrem Alltag nach, gehen arbeiten, verrichten trotzdem ihre Gebete weiterhin und so weiter und so fort. Also, du stirbst und nichts passiert. Das Leben hier auf der Dunja geht weiter. Und das ist so ein Appell vor allem an die Leute, die ein bisschen aufschieberisch rumlaufen. Damit meine ich Leute, die rumlaufen und denken, yani, mache ich morgen, mache ich nächste Woche. Alles keine Garantie. Wallahi. Jetzt erst vor kurzem ist von einem bekannten Qadi sein Sohn einfach in Medina während dem Schlafen verstorben. Und wie viele Menschen versterben während dem Schlafen? Ja, die gehen schlafen und wachen einfach nicht mehr auf. Die waren topfit. Da war eigentlich nichts, was hätte sein sollen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat die Seele nicht mehr zurückgeschickt. Sondern die Seelen behalten. Und das kann allen von uns passieren. Zu jeder Zeit. Unangekündigt. Ja. Malik al-Maut kommt nicht, klopft an der Tür an und fragt und redet mit dir oder etc. Ja. Sondern wenn es passiert, dann passiert es. Jetzt. Plötzlich. Und das Beste, was passieren kann, ist, wenn du eine Krankheit bekommst, ja, die dein Schicksal besiegelt, sozusagen. Ja, weil das ist eine Gunsterweisung von Allah, die nicht viele Menschen bekommen. Ja, die sich darauf vorbereiten können, auf den Tod. Die sich darauf vorbereiten können, auf das Jenseits, auf die Akhira. Ja, die sich darauf vorbereiten können, sich zu verabschieden von ihren Liebsten und. Also, das sind alles Sachen, die einem dort bewusst werden. Ja. Die einem dort bewusst werden. In diesem Sinne möchte ich abschließen. Ja. Ich könnte natürlich noch weiterreden, noch ein paar Punkte weiter aufzählen, aber das sollte erstmal reichen, um dir inshallah ta'ala den Geschmack und die Sehnsucht und das Verlangen zu geben, in diese zwei heiligen Städte, beziehungsweise zu diesen heiligen Städten zu reisen. Ja, jeder von uns plant Urlaub mit seiner Familie oder alleine und in die USA oder in die Türkei oder auf die Malediven oder nach Marokko. Yani, bucht Medina und Mekka. Wallahi, bucht Medina und Mekka. Das sollte die nächste Destination sein. Das sollte das nächste Ziel sein. Das sollte die nächste Buchung sein. Wenn ihr das ohne Führung macht, ohne Gruppe macht, dann ist es nicht so teuer. Ja, wir sind ohne Gruppe gereist. Wir haben für unsere Reise, also Hotel, Visum und Flug, für 2 Wochen knapp 900 ungefähr, plus minus, bezahlt. Ja, ein paar Monate sparen, dann sollte das drin sein, inshallah. In diesem Sinne, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch einladen, ja, euch die Möglichkeit geben, möge er mir nochmal die Möglichkeit geben, zu kommen, das Haus Allahs besuchen zu dürfen, die Propheten Moschee besuchen zu dürfen und uns Gutes in der Dunya geben, uns Gutes in der Akhira geben, uns vor dem Höllenfeuer bewahren. Alle, die das hören, keine Muslime sind, die mich kennen oder die mich nicht kennen, die sich als gute Menschen bezeichnen, rechtschaffende Menschen sind, ja, möge Allah subhanahu wa ta'ala euch recht leiten, euch den Genuss und den Geschmack vom Islam geben. Denn er ist der Einzige, der recht leiten kann und der Einzige, der Ehre führen kann. In diesem Sinne, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله